was ist denn dann authentisch für dich?
Morgens nach dem Aufstehen mit einem Kaffee auf dem Balkon.
Alles danach ist eine Rolle, die wir einnehmen?
Ja. Sobald ich meine erste Klamotte, die jeder sieht, anziehe, ist das wirklich Authentische vorbei.
In unserer Luxusreihe haben wir über Marken, über Lebensstile, über Zeit als Luxus gesprochen. Und warum sich manche am Freitagmorgen lieber noch eine teure Uhr anstatt ein Brötchen kaufen. Unsere heutige Expertin zeigt, dass Luxus oft noch etwas ganz anderes ist. Ein unsichtbares System von Regeln. Manche beherrschen diese Regeln ganz selbstverständlich, andere merken sie erst, wenn sie plötzlich nicht dazugehören. Zum Beispiel, weil sie aus einem Golfclub geworfen werden. Unsere heutige Expertin, Kirsten Dehmer, ist genau das passiert. Sie wurde aus dem Golfclub geworfen und ist heute Knigge-Expertin. Kirsten hat mit Stars wie J.Lo oder Kylie Minogue gearbeitet und so aus nächster Nähe erlebt, wie schnell entschieden wird, wer Eindruck macht, wer ernst genommen wird und wem sich Türen öffnen. Heute hilft sie Menschen genau, das besser zu verstehen, wie wir wirken. Und ja, welche Codes wir kennen sollten, um erfolgreich zu werden. Schön, dass du da bist, Kirsten.
Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich bei euch sein darf.
Hi Kirsten, grüß dich.
Hallo.
Um ganz provokant einzusteigen und auch Ingo, um Ingo dich ganz wach zu kriegen. Ich sag's dir, Kirsten hat nicht nur mit J.Lo und Kylie Minogue gearbeitet, sie hat diese Stars auch nackt gesehen. Kirsten, wie kam es bitte dazu?
Oh Wunder, ja, das hört sich wilder an, als es tatsächlich ist. Ich habe für ein Fünf-Sterne-Hotel gearbeitet und wenn die Stars so etwas buchen wie ein Coach oder ein Sporttherapeut, was ich damals war, Personal Trainerin, dann gehen andere Nationen mit anderen Voraussetzungen zu diesem Coach oder zu der Therapie. Und dadurch, dass die bei in dem Hotel waren und geschlafen haben und mich dann gebucht haben über die Housekeeping-Leute, waren die halt in ihrem Schlafgemach und ich durfte die dann über die Schleuse, die man da so hat, dann wecken. Auch das ist sehr besonders, sehr intim. Und dann sind die halt zum Teil noch nackig, was ich nicht wusste, dass viele nackt schlafen in diesen gemütlichen Betten. Und dann stehen die auf, tada, und sind tatsächlich unbekleidet. Und da wird man auch beim ersten Mal nicht vorgewarnt, weil das ja in diesen Routinen so ist. Dann die Hausdamen und die Personal Assistants sind dabei und keiner sagt ja, Achtung, wenn die jetzt aufsteht, ist sie nackt. Irgendwann weiß man es und dann baut man das auch anders auf und dreht sich dann um. Aber am Anfang steht man da und denkt, ach du Schreck. Ja, so kam es, also ganz unspektakulär.
Und vor allem ist es ja auch spannend, da du die Welt ja eben nicht so als Fan erlebst, wie es vielleicht viele andere tun, sondern eben als Dienstleisterin. Ja, also du warst eben, wie du gerade beschrieben hast, diejenige dafür, die das, die dann aufweckt, die dann mit denen Sport macht oder so. Aber jetzt mal so aus der Perspektive als Dienstleisterin, so hinter den Kulissen. Was unterschätzt man so von außen, wenn man so an Stars und an Luxus denkt im Endeffekt und an Glamour, ja, so Kylie Minogue, ja, Get Out of My Head und sowas. Also da ist ja schon so ein gewisser Glamour dabei.
Die richtige Folge für dich, ne, Ingo?
Ja, genau, ich singe heute nicht, ja. aber ja, was unterschätzt man da, wenn man so ja als Dienstleister mit denen zusammenarbeitet?
Unterschätzen tatsächlich die eigene Courage. Und das ist ganz spannend. Wenn ich das so erzählt habe, haben immer alle gesagt, naja, das ist ja auch nur normaler Mensch. Und ich sag nee, also es ist normaler Mensch. Und trotzdem haben alle wirklich Schlotterbeine, wenn es heißt, die und die Person kommt und die Person möchte jetzt was von dir. Und das geht mir wirklich bis heute so, dass ich jedes Mal, wenn ein neuer Promi bei mir irgendwie auftaucht, wie auch immer, fragt mich dazu bitte nicht, warum die bei mir landen. Ich mache dafür keine Werbung. Es sind immer irgendwelche X-Ecken. Und ich habe jedes Mal wirklich Schlotterknie. Und die meisten tun immer so cool, wenn sie dann erfahren, mit wem ich so arbeite oder gearbeitet habe. Das meiste ist wirklich, dass man einfach aufgeregt ist. Wirklich aufgeregt. Man steht da, also ich halt mit meinem Sack und Papp, Gummibänder, Handtücher, irgendwas. Und jedes Mal, bevor ich geklopft habe oder wenn ich wusste, jetzt geht die Tür auf und die Person kommt rein, habe ich Schweißausbrüche gehabt. Ich habe wirklich geschwitzt, obwohl ich genau wusste, jetzt kommt die Person. Keine Chance. Bis heute nicht.
Ich hätte genau das Gegenteil erwartet. Ich dachte so, ja, also du sagst quasi, man sollte so authentisch wie möglich mit den Stars interagieren.
Ja, weil man redet sich so viel ein. Also ich habe mir auch einreden wollen. Es gibt ja auch so Coaches, die sagen, ja, dann stell dir alle nackt vor. Ah, hey, welch Wunder, die waren ja nackt. Also ich brauchte sie mir nicht mehr vorzustellen. Das ist für mich kein guter Tipp gewesen. Also ich muss diese Panik auch zulassen und dann auch zulassen, ich bin jetzt echt saumäßig aufgeregt und kein Mensch braucht jetzt zu so tun, ja, ist da auch egal, ob da die berühmte Person steht, sondern ich musste das echt zulassen und sagen, ja, ich bin echt ein bisschen aufgeregt, aber wir kriegen das hin.
Warum ist das eigentlich so? Weil ich meine, die geben dir jetzt ja nicht vorher eine Pille und machen Schlotterbeine daraus, sozusagen, sondern ich meine, damit wirst du dich ja sicherlich auch beschäftigt haben und viele erkennen sie sicherlich wieder an der Stelle, wenn man mal irgendwo in der Bahn ist und denkt, wow, okay, ja, da sieht man jetzt den und den, den man mal im Fernsehen gesehen hat und ja, wahrscheinlich je größer der Star, desto größer die Schlotterbeine oder die Aufregung da an der Stelle. Wie kommt das eigentlich? Und wenn man sich näher mit diesen Leuten beschäftigt, so die zweite Frage, was überrascht dann einen meistens und nimmt einen dann vielleicht auch wieder die Schlotterbeine?
Ich kann das schwer beantworten. Ich glaube, es ist der Status der Person. Also die hat einen gewissen Status, die berühmteste Person, der schönste Mann, die schönste Frau, irgendwas. Also der Status ist super hoch von der Person. Und dann wird man ja so mache ich jetzt alles richtig? Was ist, wenn die zickig ist? Was ist, wenn das und das passiert? Also man überdenkt ja, was passiert, wenn? Mag die mich überhaupt und was passiert alles? Das ist so die Panik. Und was am meisten überrascht, und das ist tatsächlich mir bei jeder Person im A-Promi-Status passiert, dass die eher so im Tiefstatus auf mich zukam und ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt der Promi geworden plötzlich. Also das hat sich dann, als ich in den Räumlichkeiten war, umgedreht, dann haben die mir alle irgendwas angeboten oder ja, ist das okay für dich hier? Also die Rolle drehte sich in den Räumen komplett um und ich denke, eigentlich huch, irgendwas ist schief und dadurch entstand jedes Mal so ein Miteinander, aber wirklich nur in diesem engen Kreis. Also ich als Therapeutin, ja.
Kirsten, ich glaube, wir müssen ein bisschen mal schauen, was dein Leben dir schon alles geboten hat, damit man mal versteht, warum war das so, dass du eben mit Leuten wie J.Lo gearbeitet hast und auch als Zahnarzthelferin und als Knigge-Expertin. Also da sind ja einige Leben in einem verpackt. Nimm uns mal mit, wie kam es überhaupt, dass du damals Personal Trainerin warst?
Also Zahnarzthelferin, ich muss, also weiß nicht, ich muss
ganz zu Anfang, wir sind ganz weit.
Ich bin 53, man darf es nicht vergessen. Und früher, ich habe nach der Schule, war klar, hier wird nicht gechillt, sondern what's next? Also was machst du jetzt als nächstes? Und dann ich wollte irgendwas mit Sport machen, weil ich komme aus dem Sport und dann war klar, Physiotherapeutin, da waren aber die Plätze so voll, also war nicht chill dein Leben ein Jahr, sondern dann mach was dazwischen. Und dann war es was mit Medizin und ich hatte mich auf eine Stelle beim Arzt beworben und das war leider ein Zahnarzt. Damals auch nicht mit Internet, sondern Chiffrenummer, also habe ich da irgendeine Zahl verwechselt. Und das hat mich begeistert, weil da war so Hands-on-Arbeit. Ich also Zahnarzthelferin geworden, weil sowas bricht man ja auch nicht ab. Und danach konnte ich studieren und dann habe ich sofort Sport studiert und musste arbeiten, weil auch da war so, viel Geld ist nicht vorhanden von Seiten der Eltern. Das heißt, ich habe nebenher gearbeitet und in einer von meinen Studienkollegen meinte im Hyatt, also in dem Hotel, ist ein Job frei. Der ist super langweilig, weil man steht nur rum. Das war damals so ein Mini-Wellness-Bereich, bis heute ist der klein. Man steht rum und dann gibt man halt Handtücher raus und guckt mal, ob die alle noch auf ihren Geräten stehen. Das war's. Und tatsächlich war das so, bis die Welle der Personal-Trainer kam oder die Welle der Wunsch eines Personal-Trainers und Sporttherapeut und dem Hotel, war nur ich als irgendwas mit Sport. Und das hieß, Kylie Minogue hat jemand gebucht gehabt und keiner wusste, was zu tun ist. Und dann wurde ich da von meiner langweiligen Bühne da hinter der Rezeption abberufen und hatte den Job. Hilflos, wie wir alle waren mit dieser Aussage, sie braucht jetzt eine Trainerin und eine Sport, irgendwas, geh hin, mach was, ist uns egal wie. So kam ich tatsächlich zu dem ersten Promi-Job und fragt nicht, wie es war die Hölle, weil aufgeregter konnte man nicht sein. Und das war wunderbar, weil sie, wie gesagt, sehr klein ist, ich sehr klein. Und das war unser Match. Und dann haben wir uns da eine Stunde nett unterhalten. Ich habe sie gebogen, trainiert und wir haben Sport gemacht. Und danach wurde sie befragt, ob das okay war. Und sie hat mir 5 Sterne gegeben. Und das war natürlich für den Chef damals der Pitch, zu sagen, so, immer wenn sowas kommt, dann geht das zur Kirsten. Das ist nichts Aufregendes, gell? Das ist einfach die Realität.
Eigentlich spannend, also es war kein Geld da, du brauchtest Geld und dadurch ist dann so ein spannender Weg entstanden. Wenn du uns nochmal mitnimmst in diese Promi-Welt, was würdest du sagen, hast du rausgefunden, ist für diese Stars Luxus? Was ist da so jetzt in Retrospektive deine Einschätzung?
Also die haben ja alles, was wir uns vielleicht wünschen, haben die ja oder sie bekommen es. Also es ist egal wie, die Zimmer sind toll, die haben ja Suiten und es wird alles gemacht, dass die kein Jetlag haben oder da ist immer so Entourage um sie rum, die versuchen alles so bequem wie möglich zu machen. Luxus für die ist wirklich privat zu sein und auch sich nicht einsam zu fühlen. Das ist für die purer Luxus zum Teil, weil man vergisst immer die Zeiten, die fahren und die man unterwegs ist. Das ist einfach nur Stress. Also von A nach B zu kommen ist Stress, dann kommen irgendwelche Interviews, dann wird mal gepudert, dann wird irgendwas. Und die Zeit mit mir war für die zum Teil Luxus, weil das war Zeit. Nicht ich war der Luxus, sondern die Zeit zu sagen, jetzt kommt da eine, die macht mit mir irgendwas, ob Massagen, ob Therapien, ob spazieren gehen, weil die müssen oft jemand bei sich haben, aus rechtlichen Gründen. Das war Luxus, ja. Und das haben die mich auch spüren lassen, dass das gerade das Schönste am Tag ist.
Ist das denn so viel anders als bei Privatpersonen, überlege ich gerade? Also es ist ja so dieses Mysterium, Luxus, Promis. Promis sind so nochmal eine spezielle Art von Mensch. Ich habe gerade so überlegt, ich würde mich da jetzt auch wiederfinden. Also wenn ich mich da hinlege und mich massieren lassen kann, Sport mache, dann ist das für mich tatsächlich auch Luxus. Das heißt, so mit deiner ganzen Erfahrung, wie du da reingekommen bist, sind Promis anders, weil sie sich so einen Luxus leisten können oder sind es im Endeffekt doch genauso Menschen wie wir auch?
Also im Endeffekt sind es genauso Menschen wie wir auch auf einer sehr, sehr großen Bühne. Und was die anders können, glaube ich, als jetzt kein A-Promi, ist, glaube ich, die sind resilient gegen Stress und schlechte Stimmung. Also das ist das, was mich ganz fasziniert hat bei diesen. Die sind resilienter als ich zum Beispiel gegen Shitstorm oder irgendwas. Auch wenn sie vielleicht das eine oder andere Mal ausflippen, aber bis die ausflippen, da wäre ich schon 100-mal ausgeflippt. Also ich war ja öfter auch dabei, wo ich gesagt habe, ey, stopp hier, was geht denn hier ab? Also ich finde, die sind resilienter gegen so menschliche. Gegen Neid, gegen Fehlverhalten, gegen alles sind die irgendwie resilienter, würde ich jetzt sagen.
Ja. Jetzt hast du ja schon geschrieben oder gerade gesagt, ne, als ich es bin. Jetzt bist du ja nach dieser internationalen Zeit, hast du dann geheiratet, Kinder bekommen und bist aber plötzlich in einer ganz anderen Welt mit viel Geld, mit Netzwerk, gesellschaftlichen Regeln auf einmal. Wie war das denn für dich so von, ich werde in die Höhle der Löwen geschmissen mit Kylie Minogue und trainiere da mal, Was macht das mit einem selbst, gerade mit dem Wandel, den du dann auch familientechnisch vollzogen hast?
Ich bin ja da raus aus dieser Promi-Welt ein Stück weit, weil, also erstens war mein Studium fertig. Ich muss sagen, ich habe das während dem Studium gemacht, diese A-Promis trainieren. Das ist auch ein bisschen absurd. Bin dann raus, habe meinen Mann geheiratet und zwei Kinder bekommen und habe gedacht, so, jetzt mache ich mal was anderes. Oh Wunder, dieses andere war gar nicht so viel anders, weil der Papa ist Anwalt, das kann ich sagen, das kann man ja auch googeln. Und plötzlich landete ich wieder in dieser Welt, wo es Regeln gab, wo Menschen mit Status waren. Und ich bin nicht so krass statusaffin. Ich hab's nicht, überhaupt nicht, aber ich nicht so, wie man sich das jetzt vielleicht wünscht. Und da habe ich gemerkt, ach, guck mal, hier sind fast die gleichen Regeln, die ich schon im Hotel kannte, von wegen Anziehen, also dort musste ich eine Uniform tragen, wie jeder Hotelangestellte, wie Laufschritte, wir hatten Sachen nicht so schnell laufen, hier gibt es plötzlich Regeln der Gesellschaft, wo fasse ich das Glas an und so Sachen, und ich war völlig fasziniert davon, dass ich jetzt von einer Welt in die andere gehüpft bin und es wieder das Gleiche passiert ist. Und dann habe ich mich ja beruflich damit beschäftigt und gemerkt, jede Peer Group hat eigene Regeln. Also auch wenn wir Punks nehmen, die haben eigene Regeln. Jede Peer Group hatte eigene Regeln.
Du bist Punk im Herzen, oder?
Ja,
bist du
und hier Vorgespräch im Verein. Ich habe mehrere.
Welche Regeln hast du?
Ich habe auch sicher viele Regeln. Und ja, dann habe ich gemerkt, ich beschäftige mich da mal beruflich mit den Regeln. Wo gibt's welche Regeln? Unter anderem eben die Golfclub-Regel. Da bin ich tatsächlich, meine Kinder mussten ein Handicap machen. Also haben Golf gespielt, ich nicht, aber der Papa. Und dann kam ich da an in kurzer Hose, Rollerblades, Trägertop, alles in äußerst auffälligen Farben, und meine Kinder schon so zu mir, nein, nicht hier. Und dann rannte meine Tochter raus, weil die mich gesehen hat, und hat gesagt, so nicht, Mami, du darfst hier so auf keinen Fall in dieses Gelände. Und dann kam schon jemand, ja, hier ist geschlossene Gesellschaft. Und ich, okay, ich drehe dann. Egal, meine Kinder, mein Mann, alle da drin, ist egal, ich drehe um. Und dann habe ich mich entschlossen, Knigge zu lernen, um überhaupt zu verstehen, warum ist es.
Was deine Kinder da von dir wollen, quasi.
Zum Beispiel, was lernen eigentlich meine Kinder, was ich nicht kann? Und fand es faszinierend, dass diese Regeln, die ich gelernt habe und über die wir alle diskutieren gerne, dass die nur dafür dienen, anderen nicht auf den Füßen rumzutreten oder die irgendwie in ihrer eigenen Art zu beleidigen. Das hat mich begeistert. Und so bin ich dann.
Kannst du uns da nochmal mitnehmen an der Stelle? Weil das finde ich jetzt super spannend. Denn das, was du gemacht hast, also quasi daraus Neugier zu machen und zu verstehen, was da ist. Ich bewege mich manchmal auch in ganz guten Hotels. Ich weiß mal noch so Situationen, wo ich in einem super guten Hotel auf Teneriffa war und dann zum Mittagstisch kam. Es waren halt 32 Grad, ausnahmsweise auf Teneriffa. Und ich habe mich da halt am Mittagstisch draußen, ja, an der Beachbar, aber gutes Hotel, habe ich mich da halt oberkörperfrei hingesetzt. Dann musste ich mir erst mal was anziehen. Ich denke mir halt, das ist vollkommen unpraktisch. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Und ich hatte wirklich einen Widerstand in dem Moment und habe auch erst mal angefangen, also ich habe denen so gesagt, ja, hast du mal auf die Temperaturanzeige geguckt? Meinte so, ja, das sind aber die Regeln hier. Ich dachte mir so, scheiß auf die Regeln, das ist vollkommen unpraktisch. Und habe das tatsächlich eher abgelehnt. Also ich bin da eher so ein innerer Punk, was solche Statusdinge angeht, gerade wenn es in Kombination mit Luxus ist. Daher kannst du uns und die Nutzer nochmal mitnehmen und mich, damit ich auch lernen kann an der Stelle, wie diese Neugier bei dir entstand und was es auch bewirkt hat. Da bin ich dann jetzt sehr neugierig.
Du sollst nicht stören, sind die Regeln. Und das hat mich fasziniert. Also, und zwar in sämtlichen Formen. Du sollst nicht stören durch dein Aussehen. Du sollst nicht stören durch dein Verhalten, zu laut, zu leise, zu irgendwas. Du sollst einfach nicht stören. Und das hat mich fasziniert in allen Facetten. Und jetzt gerade bei der Kleiderordnung ist so, das ist das Erste, was wir sehen. Da können wir uns jetzt drüber streiten oder nicht. Jemand kommt rein und wir sehen, wie geht der, wie ist der angezogen. Und dann ist so ein nackiger, und du bist sicher wunderschön, obenrum ohne, aber so ein nackiger Oberkörper kann stören, egal in welcher Form. Und dann sagt man, wenn das bedeckt ist, bis zu einem gewissen Grad stört's keinen. Und so sind die Regeln aufgestellt worden.
Aber ist es da nicht so etwas, also ist es in so einem Rahmen, in so Luxusgefilden nicht aufzufallen? Weil also das macht es ja wiederum eigentlich auch aus, menschlich aufzufallen und sich zu präsentieren. Wir hatten auch schon Folgen über Klamottenstil zum Beispiel. Also gut, der ist jetzt nicht nackig, aber gibt's ja auch. Ja? Also Kanye West, seine Freundin, wie die durch die Gegend gelaufen ist. Also da war nicht viel dran. Aber ist es das und ist das nicht dann auch ein bisschen schade eigentlich, dass man als Mensch nicht auffallen darf? Weil es macht es doch vielleicht auch irgendwo aus. Oder habe ich da jetzt einen blinden Fleck?
Ja, habe ich auch mal gedacht, bis ich das beobachtet habe. Und das Witzige ist, je höher der Status, egal ob Geld, Macht oder Promi-Dasein, desto weniger fallen die wirklich auf. Außer sie wollen's, weil ich nenne es immer, wenn du der Freak bist, dann fall auf. Ich bin selten der Freak oder ganz, ja, manchmal schon durch meinen Job. Aber wenn ich nicht der Freak bin, falle ich nicht auf. Und so ist es auch bei den A-Promis. Das ist kein Witz, aber je höher der Status, desto weniger fällt die Person im ersten Step auf. Also man erkennt die, aber sie ist nicht so, tata, hier bin ich. Je tiefer der Status von in dieser Peer Group, desto mehr fallen die auf. Das ist die Erfahrung.
Aber ist das so, weil man sonst im A-Promi-Status eh schon genug auffällt und dann das nicht mehr braucht? Also was ist der Grund dahinter? Also das wird ja wahrscheinlich irgendein soziales Verhaltensmuster sein und so würde es sich mir logisch erklären. Oder gibt es dafür andere Gründe?
Nee, genau, das ist. Die fallen eh auf durch ihr bloßes Dasein. Also ich habe auch sehr lange mit Jogi Löw in Freiburg gearbeitet und sein pures Erscheinen war der ganze Saal ruhig. Also der kam rein. Und der Raum war ruhig, weil alle erstarrt sind. Und der war jetzt nicht besonders auffällig, ist so reingekommen, huhu, hier bin ich, sondern er kam ganz normal durch die Tür. Und schon allein das wissen die, man spürt es. Und dann sind die lieber ein bisschen im tiefer Status, also lieber tief stapeln und kommen vorsichtig rein, weil sie fallen eh auf. Und da kann man jetzt für sich entscheiden, will ich auffallen oder will ich mich erstmal zurechtfinden und dann gucken, wo ist nötig aufzufallen. Das fand ich immer ganz spannend zu beobachten.
Ging es bei Ingos Beispiel eben vielleicht darum, Ingo, dass du wolltest gar nicht dazugehören zu der schicken Hotel-Elite, sondern du wolltest einfach deine...
Ich wollte einfach ich bleiben und mich anpassen den Gegebenheiten, dass es warm war und ich Hunger habe.
Ja, aber ist es nicht das, also wir reden ja heute auch über Codes und das, was man tun kann, wenn man auch anders wirken möchte, vielleicht, wenn man nicht aus dem Golfclub geschmissen werden möchte zum Beispiel oder kein T-Shirt anziehen muss. also würdest du jetzt Ingo raten, Kirsten, bitte demnächst einfach anders angemessen in die Lounge zu gehen oder sagen, nee, behalt einfach dein Punkerherz und sei wie du bist. Also das ist, hast du diese Regeln quasi, sind diese jetzt so in dir drin und du sagst, ja, das ist gut so oder bist du auch noch so, nee, ist schon okay, auch die zu hinterfragen?
Also ich hinterfrage die komplett und wie gesagt, einen Piercing von 6 lasse ich immer drin. Da ist auch egal, wohin ich gehe. Aber ich versuche auch keinen zu stören. Also das ist so mein Credo. Also wenn ich weiß, okay, das ist echt zu auffällig oder zu unangebracht, dann passe ich mich da an und sonst behalte ich das schon so, wie ich es gerne oder wie ich denke, wie ich es gerne habe. Und da kann man jetzt wirklich auf Nuancen gucken. Und wenn Menschen bei mir sind, so aus dem Top-Management zum Thema Coaching, dann gehen wir bis ins kleinste Detail. Also welche Tasche, welchen Stift, wie groß sind deine Schritte, wie doll trittst du auf oder wie weniger doll. Wir gehen da alles durch. Sämtliche Sinne werden da angeguckt und geguckt, können wir damit arbeiten? Ist das eine Idee für dich jetzt? Für Ingo wäre es vielleicht eine Idee, ein weißes T-Shirt oder ein hautfarbenes T-Shirt, ich nehme es, oder irgendeins, was die Wärme ableitet. Also wir gucken auf die das Mühe an Details. Also es ist nicht mehr so, du musst Know-how haben, davon gehe ich immer aus, wenn die Leute zu mir kommen, sondern jetzt gehen wir ins Detail.
Aber das ist ganz spannend. Kannst du da uns mal ein paar Beispiele mitnehmen? Also ne, viele denken ja bei Luxus und Erfolg zuerst an Geld, an Statussymbolen, aber wenn ich dich richtig verstehe, sind es eben die viel subtileren Sachen, ja, die entscheidenden Faktoren sind. Kannst du da mal so, also du hast jetzt mit Schritten, ja, und sowas, wie stark trete ich auf? Also, wenn jetzt jemand will, dass er kompetent, erfolgreich und passend wahrgenommen wird in dem Fall in der Umgebung, ja? Hast du da noch andere Beispiele, vielleicht auch kuriose Beispiele, wo man erstmal gar nicht so dran denken würde? Also, dass man halt stampft, also wahrscheinlich nicht, aber ja, das hört man ja auch, aber also kannst du uns da was so ein bisschen mitnehmen?
Es gibt nie eine Lösung für alle. Das muss ich sagen. Also auch wenn ihr irgendwas hört, so muss man, das gibt's bei mir nicht, sondern es gibt nur eine Peer Group Lösung, eine Lösung für diesen Mensch, für den Beruf, für dieses Ziel. Aber genau das, wenn wir jetzt im Top Management, bei euch geht's um, ich würde jetzt mal sagen, Top Management und Money Money. Das heißt, im Top Management gucken wir wirklich, was ist deine Position? Wenn du in einen Raum kommst, musst du direkt auffallen, der Chef ist da, und dann werden zum Beispiel, hört man deine Schuhe oder nicht? Ist dir wichtig, dass die zu hören sind oder nicht? Ist der Auftritt so feste, dass man merkt, hier kommt eine Person, die es wirklich drauf hat? Weil wenn man nur so tippelt, und dann nehme ich Mann, Frau aus, ist bei beiden gleich, wenn ihr so in den Raum reinfliegt, dann erschrickt vielleicht die ganze Mannschaft, und das ist nicht gut. Also wenn man am Anfang erschreckt wird, dann ist einfach nicht gut für alle Beteiligten. Oder wo am Tisch möchtest du sitzen? Möchtest du das Team um dich haben? Möchtest du vorne stehen und sagen, hier, ich mache eine Präsentation, was gibt's für Kleider für dich, gibt's eine Ordnung oder? Und also manchmal ist sogar so, dass wenn ich sage, komm, wir bereiten zusammen den Tisch vor, wo ihr euch jetzt trefft, und wenn es nur vier Leute sind, gucken wir, wie fassen sich die Gläser an? Also sind es schön anfassbare Gläser oder steht noch irgendein Name von einem Hersteller drauf, was ich nicht empfehle zum Beispiel? Sind die Sachen vielleicht sogar getöpfert, was einfach zum Anfassen einfach viel, viel schöner ist, wenn so selber getöpferte Sachen sind? Und dann gehen wir ja bis wirklich ins letzte Detail, was ist der Person wichtig in dem Beruf? Und wenn jemand aus dem Betonbau kommt, dann ist für den was anderes wichtig, auch wenn er ein paar Millionen, Milliarden macht, als jetzt jemand, der Anwalt ist oder so.
Ja. Mhm. Was hast du denn Jogi Löw geraten? Welchen Stift sollte er dabei haben?
Welchen Stift? Ja, so welcher Person persönlich ich was geraten habe, das verrate ich so natürlich nicht. Aber ich finde, er hat, also ich muss sagen, das war Brasilien, also die bevor es nach Brasilien ging, und da gibt's ja das Hemd zum Beispiel, das Yogi-Hemd.
Erzähl mir mehr, was ist mit dem Yogi-Hemd? Ich bin ja nicht in der Fußballwelt wie ihr jetzt drin.
Also er mit seinem Team, und das sind ja immer Teams, ja, das ist ja nicht eine Person, er macht halt eine tolle Arbeit so für sich. Das waren die ersten, die auch mit Status in die Öffentlichkeit gegangen sind als Fußballer. Davor gab's selten Fußballer, gerade in Deutschland, mit Hemd und schicken Anzügen. Das haben die zwei, Klinsmann und Löw zum Beispiel.
Also, dass man nicht einfach jetzt im Jersey, T-Shirt da rumkommt, sondern eben schick angezogen ist. Mit
genau, und das ist auch ein Status, ist das übernehmen. Haben ganz viele schon in anderen Ländern gemacht und machen es bis heute. Es gibt eine Basketballtrainerin, die das bis zur Perfektion, die läuft die ganze Zeit auf High Heels rum. Das ist ihr Markenzeichen da. Und sowas kann man zum Beispiel abgucken oder sehen, was sich da so verändert.
Jetzt hat Ingo ja nach den kuriosen Beispielen gefragt, vielleicht fällt dir auch gleich noch was anderes ein. Vielleicht können wir mal den Spieß umdrehen. Was ist denn so ein typisches Missverständnis, das viele Menschen über Erfolg haben? Also Dinge, von denen wir glauben, das wird uns auf jeden Fall die Tür öffnen. Irgendwelche Statussymbole, was aber im Endeffekt gar nicht entscheidend ist. Also ich fand es ganz spannend, wie du gesagt hast, wie man in den Raum kommt. Ja, das, also solche Sachen. Was würdest du sagen, was ist so ein typisches Missverständnis und was ist es dann wirklich?
Das sind also versteckte Zeichen. Also so unterschwellige Zeichen, die man so mit sich führt. Also eben die Chanel-Tasche, die nicht schreit, ich bin eine Chanel-Tasche, sondern die Chanel-Tasche oder die Louis Vuitton-Tasche, die sagt, ich bin eine, aber ich zeige es nicht im ersten Step. Also ich habe keine 100.000 Logos drauf schreie, sondern ich bin eine. Weil mein Besitzer kann es sich leisten, das nicht rauszuschreien. Oder bei Kleider auch. Alle obersten haben nicht Gucci, Prada, sonst was riesengroß auf dem T-Shirt, sondern sie haben das an in irgendeiner Form, aber man weiß es. Also es ist klar, diese Menschen haben jetzt nicht No-Names an, sondern dahinter versteckt sich Qualität und so Sachen. Nach draußen schreien von Status ist meistens ein Erfolgsverhinderer. Also wenn ich wirklich sehr nach hier bin, ich schrei. Das finden die meisten sehr unangenehm. Das ist so ein Erfolgssinn. Dann, so hart es klingt, Know-how ist. Also wenn ich irgendwo hinkomme, dann ist wünschenswert, dass die Person wirklich weiß, um was es geht. Und nicht nur, also, weil
nicht
sie
nur Smalltalk nicht nur, am Anfang, sondern genau. Richtig tief reingehen können, das Thema.
Ja, und auch nicht nur, Entschuldigung, ich bin hier, das muss jetzt mal reichen, sondern ich bin auf einem Event oder ich bin irgendwo eingeladen und dann habe ich mich damit beschäftigt, mit dem Thema oder mit dem Sachverhalt. Also da catcht man die meisten, wenn es um Money geht, mit wirklich Know-how über die Branche oder über das Thema. Und nicht nur, weil man da ist und das schönste Kleid, den schönsten Anzug anhat. Dann kann man auch oben ohne kommen, dann fällt man auch auf.
Du! Okay, ich weiß, was du nicht machst.
Ja. Ein bisschen fühle ich mich jetzt auch so wie Ingo, als er da Oberkörper nackt im Hotel saß. Ich sträube mich so ein bisschen. Ich denke so, Mann, klingt irgendwie auch ja so kalkuliert. So, ich will jetzt erfolgreich werden, dann könnte ich dich ja engagieren und du sagst mir, wie ich mich so anziehe, so verhalte, so vorbereite, dass man denkt, ich bin erfolgreich oder dass ich zu dem Kreis gehöre. Ja. Lass uns mal kritisch hingucken. Ja. Warum würdest du sagen, ist es aber wichtig heutzutage oder warum könnte man auch sagen, ganz ehrlich, müssen wir auch nicht machen?
Genau, man fällt nämlich dann aus dem Raster, wenn plötzlich es zum Gespräch kommt. Wenn man alle Regeln der Gesellschaft oder in der Peer Group gerade befolgt hat und man ins Gespräch kommt und man dann nicht liefert, wie es so schön heißt, dann fällt man da ganz schnell wieder raus. Also das sieht man in der Musikbranche, finde ich, ganz passend und das finde ich übertragbar auch alle, wenn die so singen können und so reingespült werden in das System und dann nicht liefern, also nicht abliefern, nicht performen oder jetzt bin ich aber leider doch zu müde für den nächsten Auftritt. Also was wir alle haben und das ist wirklich über die Bank weg, ist unfassbare Disziplin und Leidenschaft ihrem Berufung oder ihrem Beruf gegenüber. Und da kann ich so viel coachen und anpassen und guck mal hier, wie ich will. Ich muss immer davon ausgehen, die Person ist der Nerd in ihrem Bereich. Also ich bin kein Fake it till you make it, ist nicht mein Anspruch, sondern mein Anspruch ist, du musst schon Know-how haben und in deinem Bereich echt was drauf haben.
Ja, und es ist auch sehr kongruent. Wir hatten mal eine Folge mit jemandem, mit einer Gästin, die das Thema Luxusjachten und da Betreuung gemacht hat. Und genau das Thema hatte sie auch aufgebracht, dass wenn man dann ja so mitgenommen wird, also wir haben uns quasi vorgestellt, sie nimmt uns mit, ja, und wir sollten auch dann weniger auffallen, die Schuhe natürlich auf der Luxusjacht ausziehen, aber dann eben auch eine gewisse Tiefe in Themen haben, damit man das liefern kann, so wie du beschreibst, ja, und quasi dadurch, dass man die Tiefe hat, auch nicht auffällt. Ganz spannend eigentlich, ne? Also man hat eine gewisse Tiefe in dem, man hat eine Expertise, man ist ein Freak in dem Thema und dadurch fällt man dann nicht auf in diesem Bereich, wo man ja in der normalen Gesellschaft total auffallen würde.
Wenn man die Tiefe nicht hat, wenn man trotzdem eingeladen ist, weil man, ihr werdet sicher tausendmal eingeladen, dann eben nicht so tun, als ob, sondern wirklich zugeben, ich finde es spannend, aber da muss ich mich nochmal informieren oder den Ball einfach zurückspielen und sagen, was muss ich denn wissen? Also nicht so, ich verrate jetzt mal nicht und ich stapel jetzt lieber höher als tiefer und irgendwann fällt es den Leuten auf, und zwar an Minimalsverhalten fällt es auf, dass die Person nicht dazugehört.
Aber was ist das Minimalverhalten?
Zum Beispiel, dass man immer wieder versucht, sich da ins Gespräch zu drücken. Das ist ganz auffällig bei Menschen, die keine Ahnung haben, die drücken sich förmlich ins Gespräch, um nicht aufzufallen. Also so, ich erzähle euch jetzt mal was und dann fängt die Person an und da kommt dann meistens nicht das, was alle eigentlich erwarten. Und wenn man sich da zu doll reindrücken will, weil man irgendwas will und dieses, ich will jetzt dazugehören, das merkt man, also das merkt jeder in der Peer Group. Da ist jemand, der will dazugehören. Vielleicht hat er so, wenn man das Interview jetzt hört, dann kann man so Schnipsel rausnehmen von dem, was ich gesagt habe, was ihr, und dann in die höhere Gesellschaft versuchen, das umzusetzen. Das wird nicht funktionieren, weil man braucht da einen gewissen Habitus, ein gewisses Mitgehen. Und man wird schnell entlarvt, wenn man den nicht hat.
Ich versuche immer für unsere HIM-Community mitzudenken. Also was könnte jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer relevant auch sein für das alltägliche Leben? Und da ist jetzt nicht jeder Top-Managerin, sondern sucht zum Beispiel gerade einen neuen Job und hat ein Bewerbungsgespräch. Da wächst man also wie in so eine neue Welt rein, in eine neue Firma mit neuen Menschen. Was ist so dein Tipp da? Was sollte vielleicht diese Person zuerst beobachten, bevor sie versucht, sich komplett anzupassen?
Die Peer Group beobachten, also die Menschengruppe, und das kann man ja heutzutage, früher musste man da ja so heimlich spionieren, jetzt kann man das im Netz, also man gibt wirklich die Firma, den Beruf, alles ins Netz rein und guckt Bilder, guckt Videos und guckt Verhaltensformen von den Menschen an, also was machen die gerne, was finde ich alles über die raus, und man spielt sozusagen Reporter und versucht diese Peer Group zu erforschen. Das mache ich auch jedes Mal, wenn ich eine Anfrage bekomme von einer Softwarefirma, dann gucke ich mir diese Menschen an. Wie sind die? Was macht die aus? Was machen die privat? Also ich versuche so viel wie möglich rauszuziehen, was diese Menschengruppe oder die Berufsgruppe macht, hat, sich vorstellt, Träume, wie lange arbeiten die? Und damit gehe ich dann mit so einem Werkzeug, was mich entspannt, dahin. Und ich sage auch nicht, ich lasse es auf mich zukommen, sondern ich nörde mich in das Thema rein oder in diese Peer Group. Ja?
Aber sag mir mal, ich mache das bei Ingo. Also Ingo, ne, arbeitet für unseren Sponsor, Maiwerk. Ich möchte bei Maiwerk arbeiten und recherchiere alles Ingo, höre alle Podcast-Folgen, versuche herauszufinden, wie tickt Ingo, wie macht er das, was ist sein Stil, dann alles über die Firma. So, das weiß ich alles. Dann gehe ich zum Bewerbungsgespräch. Und jetzt? Also, lass mich einfließen, das Wissen? Oder bin ich dann schon so, ziehe ich mich auch schon so? Bin ich auch halbnackt beim Bewerbungsgespräch? Und sagst du, ja, also bin ich nicht.
Bin ich jetzt halbnackt Bewerbungsgespräche führen?
Nein, aber ich meine, was, also, ich will jetzt, das Beobachten ist das eine.
Ja, und dann muss ich es umsetzen. So, und jetzt gehe ich zu Ingo, in dem Fall nicht halbnackt hoffentlich, weil ich glaube, auch Ingo würde da etwas irritiert gucken. Ab heute nicht mehr natürlich. Aber ich, entweder habe ich hingehört, dass er irgendwas besonders gerne mag, dann habe ich das dabei. Eis? Ich auch, aber dann versuche ich irgendwann das Thema auf das Thema Eis zu lenken. Ich habe gelesen, aber man darf auch ehrlich sein und sagen, ach, ich habe irgendwo gelesen, dass Sie Eis gerne mögen. Ich mag ja besonders irgendwas Eis. Oder hurra, gucken Sie mal hier, ich habe ein Button mit Eis-Icon mitgebracht. Also wir
müssen also schon Menschen zeigen, dass man sich engagiert hat, dass man sich eingelesen hat, dass man sich eingehört hat in den Podcast und so weiter.
Ja, ja. Und auch nicht, und jetzt kommt dieses Verhalten, und zwar nicht tata, ich habe dir alles mitgebracht, sondern so im Lameng. Im Lameng muss man das so aus dem Arm schütteln, aus der Tasche oder aus seinem Kopf rausschütteln.
Und dabei noch man selbst bleiben? Also man hat quasi dieses neue Wissen Und man ist sich, also man ist quasi, ich bin Lena, aber ich wende das neue Wissen an durch Sprache und was ist mit meinen Gesten, mit meinem Auftritt? Würdest du jetzt auch sagen, zum Beispiel, am besten, genau, damit ich Ingo nicht erschrecke, habe ich hohe Schuhe an und gehe sehr selbstsicher auf das Büro zu? Oder, also ich finde es wirklich spannend, so wie du jetzt vorgehen würdest.
Ja. Also jetzt kann dir jetzt kein, weil ich Ingo nicht recherchiert habe, so bis ins Detail. Sorry. Aber genau, wenn du jetzt bei mir im Coaching wärst, würden wir uns das angucken. Was ist too much, was ist zu wenig? Und würden dann gucken, stehst du sogar, bevor Ingo dir die Tür aufmacht, oder sitzt du ganz höflich? Das muss man dann auch gucken. Also wir gehen da bis ins Detail. Bist du selber, wenn du im on the fly bist? Also ich stehe immer und lauf lieber, weil mein Körper das lieber hat wie sitzen und dann aufspringen. Dann denkt er, Flucht. Deshalb stehe ich immer und gehe, und mein Körper sagt, es ist alles noch in Ordnung. Jemand anderes sitzt lieber und ist dann so bei sich. Das würden wir alles rausfinden, wie es der Person in, also ich verändere niemand, sondern ich guck, was ist deine Komfortzone und wo kann ich da dran rumschrauben, dass der andere oder die andere Gruppe dich integriert. Das hört sich nach Manipulation an, ist auch ein bisschen, glaube ich.
Nee, aber man muss ja darauf Lust haben, glaube ich, sich zu integrieren. Ne? Ich glaube, das ist so der Punkt. Man muss so dieses, was ich wahrnehme, wo ich gerade so drüber überlegt habe, muss, glaube ich, so ein gewisses Empathiegefühl haben, also zu wissen, wann bringe ich gewisse Dinge rein und wann auch nicht. Da muss ich natürlich so ein Know-how haben, zu wissen, was bringe ich da rein in dem Moment. Ne? Aber und das andere, man muss dieses, ich schleife mich so ein bisschen ab, ohne mich zu verstellen. Ja, ein paar Kanten, die ich vielleicht habe für den Moment, aber ich kann die Kanten auch wieder, also ich kann es auch wieder kantiger machen, wenn ich will. Ja, also diese Flexibilität, dieses Skillset, sage ich mal, zu haben. So ist jetzt für mich interpretiert gerade.
Genau, und auch zu wissen, ach krass, ich kann mich da wirklich auf jeden Sinn mal gucken. Mag Ingo, ist in der Firma das gern gesehen? Ist da Teppich oder ist da irgendwas anderes? Wenn Teppich ist, dann kann ich die hohen Schuhe, die ja ein bisschen lauter sind, weil es wird abgedämpft, oder ist da nur Parkett? Da steht dann vielleicht ein Schild, keine Pfennigabsätze. Also ihr hört schon, man muss sich da, das ist nicht mal so schnell aus dem Arm geschüttelt, sondern wir müssen uns da wirklich mit beschäftigen, was ist wichtig und was. Ich komme in meinen Turnschuh zum Beispiel, aber nicht immer, weil wenn gewünscht ist, das Abendgarderobe, dann stehe ich auch in der Abendgarderobe da. Also ich habe auch auf High Heels gelernt zu laufen, weil nichts ist übergriffiger, wie zu sagen, ich mache das immer so. Also das sind zum Beispiel Sachen, wenn jemand sagt, ich bin authentisch, was weiß ich, eben oben ohne, um das nochmal, dann erkläre ich ganz genau, ab wann wird das respektlos, und keiner hoffentlich möchte respektlos sein.
Was ist denn dann authentisch für dich? Authentisch sein?
Ah, das ist für mich im Schlafanzug hier morgens, da erlebt ihr mich authentisch. Und alles, was danach kommt, ist nicht mehr authentisch.
Alles danach ist eine Rolle, die wir einnehmen?
Ja. In der man sich hoffentlich immer auch wohlfühlt. Aber wenn man mich zum Beispiel wirklich authentisch ist, morgens nach dem Aufstehen mit dem Kaffee auf dem Balkon. Und sobald ich mein Unterhöschen, hätte ich fast gesagt, oh, das ist auch noch egal, aber sobald ich meine erste Klamotte, die jeder sieht, anziehe, ist das wirklich Authentische vorbei.
Würdest du dann die These, Luxus ist eine Sprache und wer eben diese Sprache spricht, gehört dazu, würdest du diese These unterschreiben?
Teils, ja.
Für alle, die vor allem diese Folge gehört haben, weil sie dachten, wow, es geht um J-Lo, es geht um krasse Stars. Baby Löw haben wir jetzt schon gehört. Kannst du zum Abschluss uns nochmal diese Signale, von denen du gesprochen hast, diese Codes, anhand vielleicht, weiß ich nicht, ein, zwei anderen Promis uns nochmal erläutern? Weil ich glaube, das ist etwas, was man sich vielleicht noch besser vorstellen kann, als Lena sitzt bei Ingo im Bewerbungsgespräch. Das weiß jeder, wir würden einfach nur Quatsch machen und Eis essen.
Na, wer weiß. Das Problem ist, es ist halt, ich nehme Joey Kelly. Dem habe ich Schwimmen beigebracht. Ist jetzt auch kein Geheimnis, aber die komplette Kelly-Familie, Genau, hat ja einen Ruf. Jetzt sind die ja einzeln unterwegs, Patrick, Joey, irgendwas. Und bei denen sieht man ganz gut, dass die eine Bühnenpräsenz haben und eine private Präsenz. Und dort ist auch klar, die wechseln ihre Rollen auch mit ihrem Outfit, mit ihrem Verhalten oder sonst was und versuchen aber so authentisch, wie es geht, zu sein. Ich finde, bei denen habe ich es ganz live erlebt. Die hatten ein Bühnenoutfit. Und jetzt ist es schon 100 Jahre her, als ich, das war 96, wenn man alte Bilder sieht, dann, das haben alle gesagt und die auch, dann sind die ja in so, ich sag mal, Straßenkleider, Klamotten, also so Lumpensammler hat man die auch genannt, rumgelaufen. Das war das Bühnenoutfit. Hat man die aber privat erlebt, wenn es um Verträge ging oder sonst was, dann waren die alle im Anzug. Das war unfassbar, wie die dann so eine Wandlung gemacht haben. Die haben sich auf jedes eingestellt, was kam. Und das hat mich begeistert, weil das ist so weit weg von ich bin aber so unauthentisch, sondern wirklich, es war jede Situation, jetzt haben wir ein Gespräch mit einer Bank zum Beispiel, dann ist klar, ich ziehe einen Anzug an und nicht, weil ich die Kelly Family bin, kommen wir in unseren Klamotten. Sowas zum Beispiel, wenn man das macht. Oder auch J-Lo, wenn die hat ihre Art verändert, wenn sie aus der Tür rausging. Ja? Also in dem Raum, mit dem ich mit mir gearbeitet, war die ganz anders wie danach, wenn sie die Tür aufgemacht hat und sie wusste, jetzt sieht mich die ganze Welt. Also
ist denn der wahre Luxus, wenn man die Rollen mag, in die man so reinschlüpft?
Der wahre Luxus ist, wenn man das bewusst macht, dass es Rollen sind und damit auch konform geht, finde ich. Wirklich zu sagen, so, ich gehe nicht in Heels zum Sport oder ich habe jetzt ein Interview, da gehe ich jetzt nicht im Schlafanzug hin, sondern wirklich sagt, das finde ich gut. Dann ist das purer Luxus. Ja.
Danke, Kirsten Dehmer, dass du uns Luxus als Sprache näher gebracht hast, beigebracht hast, würde ich sagen. Fließend können wir sie vielleicht noch nicht sprechen, aber wir haben verstanden, wer sie nicht kennt, nicht respektiert, der bleibt draußen. Und ob wir das wollen oder nicht, können wir selbst entscheiden. Also vielen Dank, Kirsten. Danke, Ingo.
Vielen Dank, sehr spannend.
Danke.
Ciao.
Tschüss.